Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich.
Der Nachfolge-Podcast mit Lena und Dina.
Und heute ist tatsächlich eine kleine Spezialfolge, denn wir sprechen nochmal über die Iteratec. Wir haben ja vor 2 Wochen die Folge mit Klaus, dem Geschäftsführer von Iteratec, rausgebracht, der sich ja eine ganz besondere Art der Nachfolge hat einfallen lassen. Und heute sprechen wir nun mit Sophia, einer der Vorständinnen der Iteratec nur dem Team EG, also der Genossenschaft, die die Iteratec zum Teil schon übernommen hat und bald vollständig übernehmen wird. Und erfahren somit nochmal von der anderen Seite, wie das eigentlich alles so für die Mitarbeitenden ist, wie das angenommen wird, was es für die Mitarbeitenden bedeutet und was sie von dieser ganzen spannenden Idee ja, sozusagen halten, wie sie es für sich gestalten und wie sie auch in die Zukunft blicken. Und da wünschen wir euch jetzt ganz, ganz viel Freude mit dem Gespräch mit Sophia.
Hallo und herzlich willkommen. Sophia Breth ist heute bei uns und das Unternehmen habt ihr letztes Mal in der Folge schon kennengelernt, nämlich Iteratec, da war Klaus Eberhardt bei uns. Und Sophia ist Teil des Teams, ist im Vorstand von Iteratec nur dem Team EG und kann daher heute mal aus einer anderen Perspektive über dieses wirklich sehr spannende Nachfolgemodell erzählen. Herzlich willkommen, liebe Sophia.
Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
So schön, dass du da bist. Sophia, gehen wir direkt mal rein. Als der Klaus angekündigt hat, so unsere Nachfolge sieht übrigens so aus, dass wir hier eine EG gründen. Wie war das für die Belegschaft? Wie war das fürs Team? Wie war die Reaktion? Was waren vielleicht die ersten Gedanken? Was für Geschichten kennst du da, die du hier mal erzählen kannst?
Genau, vielleicht kurz, ne? Ich bin jetzt seit 3 Jahren ungefähr bei Iteratec und seit 1,5 Jahren im Vorstand. Das heißt, die EG wurde 2018 oder die Ideen wurden 2018 generiert und dann auch entsprechend verkündet. Da war ich noch nicht dabei. Aber es war was mir erzählt worden ist, wirklich ein wahnsinniger Moment, weil natürlich schon lange im Raum stand, was passiert mit der Iteratec GmbH. Es ist wirklich, ich habe früher auch vielen anderen oder auch bei einer großen anderen IT-Dienstleistungsfirma gearbeitet und Software entwickelt und kannte halt entsprechend, ne, Strukturen, Organisationen, jeder hat da so seine Rolle. Und Iteratec ist wirklich anders. Sie ist menschenorientiert, lässt viele Freiräume. So, und das heißt, es war auch immer so die Aussage, naja, wir wollen halt nie diese Firma einfach an die großen IT-Softwarehäuser verkaufen, weil dann einfach diese Kultur nicht mehr so erhalten bleiben kann. Dann wird es Prozesse geben, dann wird es Vorgaben geben, dann wird die Freiheit eingeschränkt. Dann wird nicht mehr die direkte Kommunikation hierarchieübergreifend möglich sein. Dann kann ich nicht mal eben Geschäftsführer anrufen und sagen, hey, mir passt hier gerade was nicht. Es wird anders, es wird zahlengetriebener. Und das war eigentlich immer so die Sorge, die bei den beiden Gründern mitschwang. Wir wollen das halt nicht. Wir wollen das anders machen. Wir wollen gucken, dass wir über die Runden kommen. Natürlich müssen wir profitabel sein. Natürlich müssen wir gute, profitable Projekte machen. Aber wir wollen mehr bieten. Wir wollen Sinn geben, wir wollen eine gute Arbeitsatmosphäre haben. Also das ist sozusagen schon von Anfang an in dieser Kultur mit drin, dass auch immer wieder auch Externe etwas komisch auf unsere Firma wohl geguckt haben und gesagt haben, das kann doch gar nicht funktionieren. Wieso habt ihr denn nicht so viele Regeln? Wieso können denn die Leute hier machen, was sie wollen? Ich überspitze jetzt mal so ein bisschen. Das kann doch überhaupt nicht funktionieren. Doch genau das funktioniert, weil genau so holst du die Potenziale der Menschen nach vorne und indem du halt nicht diese Freiheit einschränkst. So, und das ist etwas, das habe ich von Anfang an bei Iteratec gespürt und war auch tatsächlich am Anfang echt überfordert, weil ich dachte, das ist ja, hier ist ja irgendwie alles möglich. Und das ist die Kultur der Iteratec. Und das ist auch der Grund, warum dann irgendwann die Gründer, Klaus und Marc, sich überlegt haben, was machen wir denn nun jetzt? Wir wollen sie nicht an die Großen verkaufen. Natürlich haben sie gute Angebote bekommen. Und wir wollen doch auch die Firma jetzt nicht direkt an die Kinder abgeben, egal ob sie wollten oder nicht, das weiß ich nicht im Detail. Aber es ist ja deren Lebenswerk, was sie weiterführen wollten. Und so wurde nach und nach eigentlich diese Idee entwickelt, Naja, es kann doch eigentlich keiner besser machen als die Mitarbeitenden selbst. Sie wollen doch verantwortlich sein. Sie wollen doch, sie sind doch die ganze Zeit schon dabei, die Firma mitzusteuern aus ihren verschiedenen Rollen und Themen raus. Und ja, und deswegen war das eigentlich nochmal so eine Konkretisierung oder sozusagen das schöne Ende dieser ganzen kulturellen Phase, Ende, Anfang, wie auch immer man es nennen möchte, als dann gesagt wurde, wir übergeben euch die Firma jetzt auch in echt. Nicht nur schon arbeitstechnisch, dass wir euch einfach viel erlauben, sondern dass ihr auch wirklich unternehmerisch dafür verantwortlich seid. Und das war natürlich ein riesen Vertrauensbeweis, der durch die Firma gegangen ist, wo alle am Anfang dachten, boah, dass die sich sowas trauen, dass die uns das zutrauen, dass wir anscheinend fähig genug sind, alle, ne, irgendwie aus der IT plötzlich zu sagen, wir sind jetzt auch unternehmerisch mitverantwortlich, das gemeinsam. Das führt natürlich auch dazu, dass auch diese Gemeinsamkeit so nach vorne gebracht wird, ne? Also nicht dieser Einzelgedanke, sondern dieses, ja, genossenschaftliche, wir sind zusammen halt stärker als alleine. Jemand alleine diese Last aufzubürgen, ist ja auch Last oder Freude, wie man es nennen will, aber es ist ein großer.
Das ist meistens.
Ne? Ich wollte gerade sagen, das ist ja durchaus auch schön, aber es ist schwierig, genau jemanden zu finden, der dann vielleicht auch so tickt, wie die beiden Gründer das vorher so sich überlegt haben oder gestaltet haben, gemacht haben. Ja. Und ja, das
also es
war
kam erstmal positiv an, auf jeden Fall.
Mhm. Genau.
Okay. Ja, spannend. Und als du jetzt ins Unternehmen reingekommen bist, hast du das ja, wurde das direkt von Anfang an kommuniziert, dass das quasi das Modell ist? Und also war das, ich sage jetzt mal, part of the job von Anfang an? Wobei ihr dürft ja auswählen, ob ihr in der Genossenschaft teil seid oder nicht. Aber wie kam das damals für dich so als ja, Bewerberin eigentlich rüber?
Tatsächlich habe ich das auch beim Bewerbungsprozess nicht so richtig verstanden und habe gedacht, ja gut, es gibt viele Firmen, die haben irgendwelche Mitarbeiterbeteiligungen und Möglichkeiten und Ausschüttungen oder Tantieme oder so. Ich habe das eher so als Goodie gesehen. Ja, jede Firma hat irgendwas für ihre Mitarbeitenden. Okay, die haben jetzt eine Genossenschaft, kann ich erstmal nicht so viel mit anfangen. Das heißt, für mich war das erstmal kein Grund, um bei Iteratec anzufangen, weil ich es gar nicht als so interessant empfunden habe am Anfang. Ich habe mich nicht so wirklich damit beschäftigt. Habe dann halt auch erstmal in der Firma gearbeitet und das Thema Genossenschaft lief eigentlich so ein bisschen nebenher. Weil, so wie du sagst, es ist so, die Mitarbeitenden bei Iteratec, die können alle eintreten in die Genossenschaft, müssen aber nicht. So, und ich habe dann erstmal gedacht, boah, habe ich mich nicht mit beschäftigt, brauche ich gerade nicht, weiß ich nicht, wofür das ist. Und habe dann erstmal bei Iteratec gearbeitet. Und dann habe ich aber irgendwie doch, haben mich Leute darauf angestoßen und sagten, möchtest du nicht mal eintreten? Das ist eigentlich ein cooles Modell. Und da habe mich damit auseinandergesetzt und habe dann erst die Macht verstanden, die wir da haben oder diesen Vertrauensbeweis der Geschäftsführung. Und das hat mich dann schon echt begeistert, weil ich dachte, so habe ich das noch nie gehört, dass die Mitarbeitenden wirklich, also in echt jetzt, nicht nur irgendwie so gefühlt, ne, sondern wir sind echt verantwortlich für den Laden und können halt wirklich auch mit ja, gewisse Sachen entscheiden, haben jetzt ja diese 49% der Anteile und in ein paar Jahren ja auch noch die weiteren 51% sind geplant. Das hat mich schon begeistert. Und dann
darf
gab's
ich
dann
einhaken? Das
ja,
heißt,
natürlich.
Anderen Kollegen haben dich sozusagen dann da abgeholt. Nicht Klaus und Marc selber, sondern wirklich aus dem Kollegium. Die haben dann quasi gesagt so, hey, mach mal mit sozusagen.
Genau, mal so im Büro wurde mal darüber gesprochen. Die Präambel der Genossenschaft hing am Büro. Dann habe ich nochmal gefragt, okay, was ist denn das hier genau? Wie funktioniert das? Es gibt halt, also ich komme vom Standort in Düsseldorf. Das ist noch ein relativ kleiner Standort. Und dann ja, gibt es manche, die in der EG sind und manche nicht. Und die, genau, haben mir das dann nochmal erzählt und sagten, boah, das ist eigentlich total spannend und willst du da nicht mal dich mit beschäftigen oder dir mal angucken, was wir machen? Und haben mir dieses Konstrukt so ein bisschen erklärt und erzählt.
Und was hat dich dann überzeugt, da mitzumachen?
Also ich sag mal so, die Hürde war noch relativ groß. Damals musste man eine Einlage abgeben von 3.500 Euro. So, dann habe ich erstmal gedacht, okay, wofür soll ich das tun? habe aber diesen Gedanken einfach so toll gefunden, dass wir da wirklich mitentscheiden können und auch wirklich sagen können, wenn, sag ich mal, ein Geschäftsführer, das ist einmal vorgekommen, gewählt werden soll, dann kann ich da meine Stimme abgeben. Und ich kann mir Gedanken machen oder ich kann auch über andere Investitionen oder wir haben dann irgendwann auch eine Firma ausgegliedert, mitentscheiden. Diese Möglichkeit, dieses Recht oder auch diese, eigentlich für mich das Größte war eigentlich zu sagen, ich kann ein Veto einlegen, wenn die Firma verkauft werden soll. Also das, was die Gründer ja immer verhindern wollten, kann ich jetzt tun mit den anderen, natürlich immer in der Gemeinschaft. Und dann habe ich gedacht, das finde ich so toll, das möchte ich unterstützen. Ich finde die Firma, die Kultur so toll, da trete ich ein. Und das war ungefähr so zum ähnlichen Zeitpunkt, als dann auch klar wurde, dass einer der Vorstände diese Rolle abgibt. Und da wurde dann auch jemand Neues gesucht. Und ja, und dann kam irgendwie so langsam mein Name ins Spiel und ich habe gedacht, okay, das geht jetzt hier alles ganz schön schnell.
Ja, aber wirklich, direkt vom Nichtmitglied zum Vorstand, das ist ja auch interessant, ne?
Ja, genau, ist interessant. Kann ich vielleicht aber auch so ein bisschen erklären. Ich bin halt relativ schnell, ohne dass ich das Ziel hatte, in der Firma auch ein bisschen bekannter geworden. Ich war halt eine Kollegin aus der IT. Ich bin leidenschaftlich. Ich kann viele Sachen erzählen. Ich reiße viele Themen an mich. Ich habe unter anderem auch bei uns ein Frauennetzwerk gegründet. Also ich will Dinge vorantreiben. Ich habe Bock, irgendwie was zu verändern, was zu machen. Und lass mich auch von Kind und Familie sozusagen nicht bremsen. Ich liebe das Familienleben, aber ich liebe halt auch irgendwie was anderes zu gestalten. Das, was man bei euch ja auch immer so spürt. Und ich glaube, diese Art hat so ein bisschen dafür zugeführt, dass dann doch auch irgendwann mein Chef mich auch nominiert hat und gesagt hat, Sophia, ich würde dich da echt mal gerne auf die Liste setzen. Ich kann mir das gut vorstellen. Du kannst Leute mitnehmen. Du hast Ideen. Kannst mal so eine EG nach vorne bringen. Und ja, der erste Impuls war, nee. Also die Erfahrung habe ich nicht. Ich bin noch nicht 50. Ich habe das doch noch nie gemacht. Ich liebe Softwareprojekte. Ich will bei den Kunden sein. Wieso soll ich denn jetzt hier so eine Genossenschaft führen? Das können doch andere eigentlich alle viel besser. Die haben viel mehr Erfahrung. Ich bin doch noch viel zu jung für sowas. Und ich habe dann tatsächlich aber die von einigen dann auch gehört, dass sie sagten, ja, aber genau das ist das, was wir eigentlich in der EG wollen. Die ist halt nicht alt. Die braucht frischen Wind. Die braucht Impulse. Wir wollen halt auch den Vorstand entsprechend auch divers oder repräsentativ für die Belegschaft aufstellen. Also wir wollen ja auch die Menschen im Vorstand haben, die ja auch die Mitglieder vertreten. Und wenn das immer nur der gleiche Typ Mensch ist, dann wird es auch schwierig, diese Menschen auch mitzunehmen und zu vertreten. Und ja.
Wie viele Leute seid ihr im Vorstand?
4. Also die 2 Gründer, ein anderer Mitarbeiter und ich.
Und wie sieht das dann im Alltag aus? Also wie viel sozusagen machst du Vorstandsarbeit? Wie viel machst du noch Itera-Tech-Arbeit? Oder bist du als Vorstand tatsächlich 100% Vorstand? Also wie sieht das sozusagen im Alltag aus?
Also wir sind sozusagen für einen Tag die Woche freigestellt für diese Rolle. Das war auch nicht immer so. Als ich dann aber gefragt wurde, ob ich diese Rolle einnehmen will, und es war mal eine Zeit lang auch vorher ehrenamtlich, habe ich immer gesagt, ja, aber das geht ja nicht. Also ich habe ja eine Familie, ich arbeite in Teilzeit, ich muss um 3 Uhr Feierabend machen. Ich habe ja keine Freizeit für noch irgend so ein Vorstandshobby, sag ich jetzt mal. Ne? Also das ist ja utopisch. Ne? Das ist so, sowas habe ich halt nicht. So, und als ich dann gehört habe, okay, es gibt halt den einen Tag die Woche, den ich wirklich mir fest verplanen kann. Im Moment versuche ich das immer so auf den Freitag zu legen, um Themen dann auch gezielt zu bearbeiten und weiterzubringen. Dann habe ich gesagt, okay, dann kann ich mir das vorstellen. Das muss halt dann mit der Projektarbeit und ja, Kundenbespaßung, Vertrieb mache ich gerade noch ganz viel, Frauennetzwerk, was ich alles so mache, irgendwie vereinbar sein. Und geht da einigermaßen.
Und was genau macht ihr jetzt eigentlich in dem Vorstand? Ist das so wie die Geschäftsführung oder was ist das?
Genau, es ist sozusagen die Geschäftsführung der Genossenschaft, das Organ der Mitglieder. Also wir werden ja wirklich von den Mitgliedern gewählt, haben ein Mandat für gewisse Entscheidungen bekommen. Ich würde mal sagen, die Arbeit im Vorstand ist so zweigeteilt. Also einmal gibt es sehr viel Operatives. Also ich muss irgendwie Vorstandssitzungen planen. Ich muss überlegen, wie und wann kommuniziere ich mit dem Aufsichtsrat. Ich habe aber auch zum Beispiel immer wieder Termine mit der Geschäftsführung der IT-Attic GmbH, die uns dann auch erzählen muss, wo es hingeht, wie die finanzielle Situation ist, wie die wirtschaftliche Situation ist, wie auch personelle Situationen sind und so weiter. Das heißt, wir sind da schon sehr nah dran, um zu erkennen, geht die Firma weiterhin in die richtige Richtung. Und was uns einfach immer am wichtigsten ist, und das steht auch so ein bisschen so in der Satzung, es geht darum, die Kultur und die Werte zu erhalten und auch die Mitglieder weiterhin im Blick zu haben oder die Mitarbeitenden zu fördern. Das ist auch so dieser Genossenschaftsgedanke, immer dieses Gemeinsame, die Mitglieder. Und wir wollen halt nicht das Sprachrohr für die Mitglieder sein, weil die sind ja zusätzlich auch noch die Mitarbeitenden der GmbH. Also wenn die, sag ich mal, jetzt Probleme mit ihrem Chef haben, dann sind wir nicht diejenigen, die das klären, sondern sie sollen bitteschön direkt zu ihrem Chef gehen und das mit dem klären. Wenn wir aber feststellen, dass diese direkte Kommunikation in der Firma nicht mehr funktioniert, so wie das heute ist, also eine Geschäftsführung, die wirklich sagt, ich setze mich hier mit jedem mal eine halbe Stunde hin und rede mal über Themen, so wie das heute möglich ist, oder ich stelle mich euren Fragen. Wenn wir irgendwann eine Geschäftsführung haben, sagen wir mal, alle ausgetauscht, neue Leute, neues Mindset, was auch immer, die sich da hinstellen und nur noch sagen, okay, ich sage euch jetzt ganz genau, was ihr machen sollt. Ich nehme euch Freiheiten weg. Ich arbeite sehr hierarchisch. Ich rede nicht mehr direkt mit euch, sondern nur noch über Hierarchien. Wenn sozusagen dieses Konstrukt in Gefahr gerät, dann gehen wir rein und sagen, okay, und hier müssen wir jetzt Veränderungen vornehmen, reden, das thematisieren. Also wir sind sozusagen für die Wahrung dieser Kultur und der Werte auch zuständig. Nicht für die operative Geschäftsführung. Also wir wollen jetzt nicht die Geschäftsführer der IT-Attic GmbH ersetzen, weil das wird dann irgendwann zu viel. Ne?
Das macht ja auch sicherlich Sinn. Also ihr habt ja die Geschäftsführer, ihr bestellt sie ja sozusagen. Ja. Also ihr wählt sie ja mit, hast du ja gesagt. Ihr entscheidet ja, wer der Geschäftsführer ist. Und dann sollte der ja auch die Geschäfte führen dürfen sozusagen. Das hast du ja eben auch nochmal angesprochen, dass es natürlich auch einen Aufsichtsrat gibt in so einer EG. Wer sitzt denn in diesem Aufsichtsrat?
Ja, das sind auch Mitglieder der EG. Und wir haben es so aufgeteilt, dass das pro Standort eine Person ist. Also wir haben... ja, ich sag mal, wir haben 7 Standorte, wir haben 2 kleine Standorte, also sage ich mal 6 Aufsichtsratmitglieder, weil die 2 kleinen werden so zusammengefasst. Und dann gibt es immer noch eine Person, die aus den sogenannten Service-Teams kommt, also nicht aus Projektarbeit, sondern internen Gruppen, Servicekräften, aus dem Controlling, Buchhaltung, Personal, HR, was auch immer. Aus dieser Gruppe soll sozusagen auch immer eine Person mit in den Aufsichtsrat. Genau, und deren Aufgabe ist es dann wieder, uns zu überwachen, ob wir alles richtig machen.
Okay, also sauspannend auf jeden Fall. Was sind denn so die Sachen, wo du sagst, das ist wirklich das sind so die größten Sachen, die du lernen musstest oder vielleicht auch noch musst, um diese Vorstandsrolle so auszufüllen? Ne? Du hast ja vorhin zu Recht gesagt, so, wie soll ich das denn machen? Ich bin doch noch jung, ich habe doch irgendwie die ganze Erfahrung gar nicht. Und trotzdem ja, wurde ja bewusst entschieden, nee, genau das brauchen wir im Vorstand. Aber was musst du eben so lernen für dich, um diese Rolle gut ausfüllen zu können?
Also ich bin jemand, ich beobachte immer erstmal sehr gerne Situationen, Personen, wie reden sie miteinander? Also wenn ich in so einer Sitzung mit einer Geschäftsführung sitze, wir sind ja auch alle per Du, das ist schon alles okay, aber es ist natürlich schon auch eine Situation, wo ich denke, okay, da war ich vorher so auch noch nicht drin, ne? Sozusagen, ich bin jetzt diejenige, die an die Geschäftsführung Fragen stellen kann. Die müssen sich mir erklären, wie sie etwas tun. Das ist schon eine neue Situation. Dadurch, dass wir aber da tolle Menschen sitzen haben, habe ich mich da relativ schnell zurechtgefunden. Aber ich merke doch, dass ich mich am Anfang immer gerne eher etwas zurückhalte, weil ich beobachte, weil ich versuche zu verstehen, wie ist so die Harmonie, wir haben 4 Geschäftsführer, wie ist die Harmonie zwischen denen, wer will hier eigentlich was, ziehen die an einem Strang, gehen die wirklich in die Richtung, nehmen die ihre Mitarbeitenden mit und so weiter. Also das sind halt alles so die Fragen, so wie die Firma tickt und genauso geht es auch von Mitarbeitenden zur Geschäftsführung, von uns auch. Es basiert viel auf Vertrauen. Und das ist auch das, was wir auch mit der Geschäftsführung machen wollen, ne? Wir wollen jetzt nicht jedes Detail in Frage stellen, sondern wir vertrauen ja diesen Menschen, ihre Aufgabe gut zu erfüllen und haken dann an der einen oder anderen Stelle nach und sagen, habt ihr denn daran schon gedacht? Könnten wir da noch was tun? Gibt es noch Alternativen zu eurer Entscheidung? Wie seid ihr zu der Entscheidungsfindung gekommen? Ne? Also das müssen die uns dann schon erklären. Aber da genau herrscht natürlich Vertrauen. Und ja, ich glaube, was ich immer noch so ein bisschen lernen muss, ist auch meine Themen vielleicht noch stärker mit reinzubringen oder zu vertreten. Es sind natürlich viele erfahrene Menschen in so einer Geschäftsführung, in dem Vorstand, die Gründer, die sind mir natürlich bei vielen Sachen um weitem voraus. Aber genau das macht es für mich eigentlich so spannend. Und da habe ich auch so an euch gedacht, dieses Lernen von anderen ist ja eigentlich die beste Chance, die ich jetzt habe. Und ich versuche einfach zu verstehen, wie geht das? An welchen Ecken muss man vielleicht weiter reingucken? Womit muss ich mich beschäftigen und so weiter? Es gab zum Beispiel eine sehr spannende Situation letztes Jahr, als die Iteratec entschieden hat, wir kaufen jetzt eine kleine Firma auf. Haben wir noch nie gemacht. Und plötzlich kommen die dann auf uns als Vorstand zu, die Geschäftsführung, und sagt, okay, wir wollen die Firma kaufen. Akzeptiert ihr das? Seid ihr dafür? Unterschreibt ihr das? Ich sage, hä? Ich so, Freunde, das müssen wir uns ja erstmal in Ruhe angucken. Das kann ich doch so gar nicht bewerten. Und und mit natürlich auch Hilfe und gemeinsam habe ich mich da reingefräst wie sonst was, habe mir alle Dokumente angeguckt, alle Themen und fand das hochspannend, was da für Informationen auch ausgehandelt worden ist, wie so ein Vertrag aussehen kann, wie ich eine Firma kaufen kann, was man da alles reinschreibt, wie die vorgegangen sind. Und konnte dann hinterher auch guten Gewissens sagen, okay, das ist echt eine gute Entscheidung, finde ich auch bis heute, macht das und habe da auch meine Stimme dann für erhoben, für die Mitglieder als Vorständin mit dem Mandat, das dann auch mit zu entscheiden. Und das sind schon große Entscheidungen, die ich ja jetzt nicht ganz alleine treffen muss, aber ich muss meine Meinung bilden.
Ja, ja. Für wie lange bist du gewählt als Vorständin?
Ich glaube 3 Jahre. Manchmal sind es 3, manchmal sind es 4. Genau, also Halbzeit habe ich jetzt offiziell.
Ah, okay. Ja, weil ich frage mich auch, du hast ja jetzt einen unglaublichen Erfahrungsschatz, den du dir da ansammelst. Ja, wenn jetzt nach, keine Ahnung, 3 Jahren dann eben das vorbei ist, dann muss ja der Nächste sich wieder so reinarbeiten, ne? Aber gut.
Aber du kannst ja wahrscheinlich auch wiedergewählt werden, oder?
Ich kann auch wiedergewählt werden. Genau, was jetzt hier auch so ein bisschen spannend ist, es gab halt 2 Vorstände, Uwe und Michael, die haben das sozusagen von Anfang an, haben diese Vorstandsrolle von den Mitarbeitenden übernommen, wurden gewählt. Und Uwe ist halt der, den ich beerbt habe vor 1,5 Jahren. Und Michael, von dem ich halt auch noch wahnsinnig viel lernen konnte, ist dann aber auch jetzt dieses Jahr im März rausgegangen. Und jetzt habe ich einen neuen Kollegen, den Heiko. Aber genau das, ne? Also auch Heiko, sehr erfahrener Mitarbeiter, hat schon viel gesehen, aber natürlich diese Rolle als Vorstand auch noch nicht gemacht. Und den arbeite ich und die anderen natürlich auch wieder ein. Und das ist schon, merkt man schon, ne, dass das Wissen von den initialen Vorständen natürlich auch immer wieder so ein bisschen verloren geht, aber die sind natürlich noch da. Also wir können ja trotzdem mit denen sprechen.
Und wie ist das?
Ach, sorry, Dina, mach du erst.
Ich erinnere mich aus dem Gespräch mit Klaus, dass nicht alle Mitarbeiter Teil von der Genossenschaft sind. Was glaubst du, warum ist das so? Warten die, keine Ahnung, bis dann alle Kredite abgezahlt sind und dann quasi auch die Dividenden fließen? Oder interessiert die das einfach nicht? Also woher kommt das, dass da ein paar Mitarbeitende gesagt haben, nee, bin ich jetzt nicht Teil von?
Also, als die Genossenschaft gegründet worden ist, wurde der Beitrag, den man leisten musste, extra etwas höher gesetzt auf diese 3.500 €, um zu gucken, ob die Mitarbeitenden das überhaupt mitmachen. Also investieren die jetzt ihr privates Geld in diese Idee? Wenn sie das nicht tun und nicht daran glauben und an diese Ideologie nicht glauben, dann funktioniert auch dieses Konstrukt nicht. Deswegen war der Betrag initial relativ hoch. Jetzt haben wir letztes Jahr oder vorletztes Jahr, weiß ich nicht mehr, den Betrag auf 1 € reduziert. Genau mit diesem Grund, was du eigentlich gerade auch so ein bisschen sagst. Wir wollen keine Unterscheidung haben zwischen Mitgliedern und Mitarbeitenden. Na, also wir wollen ja für alle sprechen. Wir wollen, dass alle bestimmen können, wer der Geschäftsführer ist und nicht nur ein Teil oder ob wir verkauft werden sollen oder nicht. Jeder soll da so seine Stimme abgeben können. Und durch diese 1-Euro-Regelung haben wir ja auch deutlich mehr Mitglieder wieder bekommen. Also ich glaube, wir haben jetzt 65% der Belegschaft sind jetzt auch in der EG. Trotzdem sind wir gerade auch dabei, so ein bisschen zu evaluieren, was ist das denn? Ne? Warum kommen die nicht in die EG? Ich glaube, ein großer Teil ist auch Kommunikation. Da werden wir gerade schon besser, dass wir auch, wenn wir neue Mitarbeitende aufnehmen, da auch viel mehr Material zur Verfügung stellen, denen ein bisschen was an die Hand geben, dass sie sich schon mal auch, bevor sie bei Iteratec anfangen, mit der EG beschäftigen können. Das gab es bei mir ja zum Beispiel am Anfang nicht. Und auch wenn die am Anfang so ein Kick-Off-Startup-Meeting haben, wird das auch nochmal alles ein bisschen besser erklärt. Aber es gibt natürlich auch Gründe, dass, also rein technisch allein schon, es ist im Moment in einer Genossenschaft nicht möglich, digital beizutreten. Also du musst halt immer noch so einen Zettel ausfüllen, unterschreiben, einscannen, wieder schicken. Außer du machst so ein super Ident-Verfahren, was wieder relativ teuer ist, was wir auch nicht machen wollen. Da gibt es gerade einen Gesetzentwurf, vielleicht wird das sogar dieses Jahr noch verabschiedet, dass man dann digital einfach beitreten kann. Und dann könnten wir so ein Portal bauen. Ich glaube, das wäre auch schon eine Hürde, weil viele sagen uns, ja, der Zettel liegt hier auf dem Schreibtisch. Ja, ich müsste den nochmal ausfüllen. Das ist ja nicht keine große Arbeit, aber es ist immer noch eine kleine Hürde. Und die zweite Hürde, die wir im Moment so ein bisschen sehen, ist, dass halt viele sagen, warum? Läuft doch. Ich vertraue doch der Geschäftsführung. Ich vertraue doch der EG. Ihr werdet das schon richtig machen. Braucht ihr jetzt meine Stimme? Also so dieses, diese Frage nach dem, warum muss ich denn da jetzt noch rein?
Es ist dann auch so ein Verantwortungsthema wahrscheinlich, dass irgendwie die Leute sagen so, okay, der Euro wird ja wahrscheinlich nicht der ausschlaggebende Punkt sein, aber so dieses, ey, wenn ich da drin bin und meine Stimme abgebe, dann muss ich mich ja logischerweise mit den Themen auch irgendwie beschäftigen, ne? Also nur ein Kreuzchen setzen ohne vorher Informationen ist ja auch wahrscheinlich nicht der Anspruch der meisten hoffentlich.
Genau, auch die Aussage habe ich schon bekommen, dass einige sagten, boah, ne, das ist nochmal eine zusätzliche Aufgabe. Also wenn ich da schon eintrete, dann will ich das auch ernst nehmen. Dann will ich auch wirklich mitbestimmen, gestalten, mir Gedanken machen, vielleicht mal Anträge stellen für irgendwelche Themen. Habe ich gerade keine Zeit drauf, ich vertraue euch, macht ihr mal. Wenn es schief läuft, wenn es nicht mehr so gut läuft, dann komme ich rein.
Ja, also wenn ihr auf einmal ganz viele Mitglieder bekommt, eher schlechtes Zeichen. Aber jetzt nochmal eine Frage, wie viel stimmen die Leute denn wirklich ab? Also zum Beispiel jetzt nehmen wir diesen Firmenkauf, den ihr da hattet. Da hast du ja gesagt, du hast dich damit beschäftigt und hast dann hinterher deine Entscheidung gehabt. Und die haben jetzt auch andere Leute quasi dann ein Kreuzchen gesetzt und gesagt, ja, ich bin auch dafür. Oder war das jetzt in der Verantwortung von euch Vorständen?
Das ist eine der spannendsten Fragen, die wir auch immer wieder diskutieren. Also die Grundidee ist schon, wenn möglich, immer die Mitglieder mit einzubeziehen und zu fragen, weil genau das ist die Idee. Beispielsweise, wir hatten halt mal einen Geschäftsführer, der auch aus der Firma, aus der Belegschaft selber kam, also er war vorher Mitarbeiter und wollte dann Geschäftsführer werden und hat dann gesagt, okay, ich stelle mich jetzt hier euch zur Wahl. Ihr könnt jetzt wirklich entscheiden, bin ich für euch der Richtige oder nicht. Die Entscheidung, ob wir den Mitgliedsbeitrag auf 1 Euro reduzieren, war eine Entscheidung der Mitglieder. Die hätten auch sagen können, es gab auch kontroverse Stimmen, die gesagt haben, nee, das verwässert, da sollen doch nur Leute drin sein, die wirklich auch dahinter stehen. Jetzt nicht jeder, der hier gerade mal neu anfängt und irgendwie da gar keine Hürde mehr ist, vielleicht gar nicht so richtig hinter der Idee steht. Also auch das wurde zum Beispiel diskutiert. Oder als die Iteratec eine Firma ausgegründet hat, ein Teil, wir haben ein Produkt entwickelt und wir wollten das am Markt besser platzieren, das ist Louis. Da haben wir gesagt, wir müssen das als eigenständige Marke rausbringen, wir wollen das als eigene GmbH aufstellen. Und dann mussten halt wirklich die Leute, die sich das ausgedacht haben für Louis, dann das pitchen, ne, vor den Mitgliedern. Und die konnten dann auch, die ja teilweise auch mitgearbeitet haben im Produkt, vielleicht das gut fanden oder vielleicht auch nicht, dann wirklich erklären, warum das jetzt vorteilhaft ist, das auszulagern und jetzt uns eine Trennung da reinzubringen, unsere Mitarbeitenden. Also das sind so Entscheidungen, haben die Mitglieder mit entscheiden können. Bei einem Zukauf von einer externen Firma haben wir es auch länger überlegt, wie wir es gestalten und machen können, weil wir natürlich wahnsinnig gerne die Mitglieder gefragt hätten, was haltet ihr davon, findet ihr das eine gute Idee oder nicht. Da sind aber so viele sensitive Informationen bei einem Firmenkauf. Du darfst auch nichts nach außen dringen. Die andere Firma hätte auch abgeblockt, wenn die mitgekriegt hätten, ach, das wissen jetzt plötzlich 400 Leute. Ja, das ist ja nett, ne? Das geht auch sozusagen rechtlich nicht. Und was wir auch immer gesagt haben, um wirklich eine fundierte Entscheidung treffen zu können, brauche ich auch die Unterlagen. Ich brauche die Zahlen. Ich brauche, ne, die Konditionen und all diese Themen. Ich muss über die Personen Bescheid wissen. Das sind so vertrauliche, sensitive Informationen, dass wir das nicht an alle vorher ausspielen konnten und haben dann im Sinne der Mitglieder entscheiden müssen. Was natürlich einige auch ein bisschen schade fanden, das verstehe ich auch. Aber ich glaube, da müssen wir in unserer Kommunikation noch besser werden. Was genau, wo könnt ihr auf jeden Fall mitentscheiden und was genau ist dann unser Mandat, was wir für euch entscheiden?
Das heißt, da gibt es noch keine fixen Regeln, sondern das wird im Prinzip von Thema zu Thema so ein bisschen noch aktuell entschieden. Ne?
Es gibt in der Satzung schon irgendwie eine Reihe an Themen, wo wir die Mitglieder befragen müssen und wo nicht unbedingt. Unser Credo ist aber eigentlich, wenn möglich, immer bei größeren Veränderungen, jetzt nicht bei dem normalen Business, ne? Wenn eine Geschäftsführung sagt, ich habe hier ein bisschen personelle Veränderungen, wollen wir jetzt auch nicht eine große Versammlung ausführen. Wir wollen ja auch den Geschäftsbetrieb nicht bremsen. Es ist halt, es gibt halt nicht so viele Entscheidungen bisher, außer die Geschäftsführung, Ausgründung, Kauf jetzt in dem Sinne, wo dann wirklich auch alle mitentscheiden können. Ich glaube, das wird viel spannender, wenn wir irgendwann auch die 100% haben. Wir kriegen ja im Moment die Gewinnausschüttung der Iteratec GmbH und zahlen unser Darlehen davon ab. Das heißt, wir haben auch im Moment nicht viel Geld, um irgendwas damit anzufangen. Ich glaube, spannender wird es wirklich, wenn wir aus der IG rausdenken. Im Moment denken wir immer so auf diese Iteratec GmbH, was da denn eigentlich alles passiert. Meine Gedanken gehen eher in Richtung EG, was will denn die Genossenschaft irgendwann machen? Wir haben da irgendwann Millionen Euro liegen. Wo investieren wir das eigentlich? Und das werden aus meiner Sicht sehr, sehr spannende Szenarien, wo man die Mitglieder wieder mit beauftragen kann. Man kann Arbeitsgruppen bilden, man kann Investitionsentscheidungen treffen. Man kann gemeinsam überlegen, wo wollen wir eigentlich hin? Wollen wir vielleicht irgendwie das alles in Nachhaltigkeit stecken? Wollen wir das in Projekte stecken, wo ihr vielleicht selber auch mitarbeiten wollt? Ist das sozusagen die Mitgliederförderung dann auch für euch persönlich? Es geht halt bei der Genossenschaft nie darum, irgendwie großen Profit zu machen. Kann man, aber ist nicht das Ziel. Sondern das Geld muss immer irgendwie den Mitgliedern zugutekommen, einen Zweck erfüllen. Und da wird es aus meiner Sicht sehr spannend, was die Mitglieder. Und das ist halt noch eine Zeit, die ist jetzt in der Zukunft. Wir sind jetzt noch in so einer Phase von, naja, also ein bisschen was können wir mitentscheiden. Wir machen uns auch viele Gedanken. Wir haben auch gerade auch eine kleine Investition gemacht. Also es gibt so ein paar Sachen, aber mehr wird dann irgendwann kommen, wenn wir die 100% haben und nicht mehr abbezahlen müssen.
Aber das ist ja jetzt genau auch so meine Frage. Kannst du uns vielleicht nochmal mitnehmen? Weil meine Frage wäre jetzt so gewesen, wie stellt ihr sicher oder was tut ihr jetzt schon, um die Mitarbeitenden auch darauf vorzubereiten, auf genau die Zeit, wie du sagst, wenn dann irgendwann wir nicht mehr zurückzahlen, sondern wirklich die IG auch richtig Geld hat? Weil dann ist ja immer auch die Entscheidung, genau, investieren wir und wo rein oder machen wir eben auch eine Ausschüttung? Ne? Also als Gesellschafter bin ich ja auch daran interessiert, vielleicht irgendwie eine Dividende eben zu bekommen. Und es könnte ja auch eben sein, dass die Mitarbeitenden dann einfach, ich sage jetzt mal, ne, die Dollarzeichen in den Augen so möglichst viel ausschütten. Was tut ihr heute schon, um die Mitarbeitenden sozusagen da auch zu sensibilisieren? Weil das ist ja wirklich Unternehmerdenken. Ne? Dieses Investieren hat langfristig, um den Erfolg auch zu sichern, jetzt schnell eine große Ausschüttung ist nur in dem Moment gut, aber langfristig vielleicht nicht. Ne? Also was, gibt es da schon richtige Projekte am Laufen oder wie beschäftigt ihr euch damit, die Mitarbeitenden oder die Mitglieder darauf so vorzubereiten?
Ja, genau. Wir sagen halt immer, also in der Theorie wird das immer mal wieder diskutiert, wie kann man vorgehen, können wir einen Kriterienkatalog erarbeiten, wie kann man zu Entscheidungen kommen, wie können wir die Mitarbeitenden vorbereiten, was es durchaus gab. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen, auch in der EG, eine Arbeitsgruppe, die sich zum Beispiel mit dem ganzen Unternehmertum mit dem Thema auseinandergesetzt hat und auch ein Training bekommen hat und da auch entsprechend geschult worden ist. Das war auch noch vor meiner Zeit, muss ich sagen. Aber das ging genau in die Richtung, die Mitglieder entsprechend so zu fördern, dass sie auch diese Entscheidungen irgendwann gut mittreffen können. Und ansonsten versuchen wir es einfach so ein bisschen durchs Ausprobieren. Also wir haben jetzt das erste Mal, oder ich sag mal so, ein Mitarbeiter der Iteratec GmbH kam zu uns und hat gesagt, ich sehe einen Bedarf, ich möchte ein Produkt entwickeln. Erstmal evaluieren, brauchen wir das? Das ist ein Produkt für Schulen. Da gibt es nicht so viel Software, da ist echt viel zu tun. Ich weiß ganz genau, was die brauchen. Können wir da investieren und ein Produkt entwickeln? Und haben dann hin und her überlegt und haben gesagt, naja, eigentlich ist das ja eine schöne Sache. Es erfüllt den Zweck, etwas Gutes zu tun, unsere Fähigkeiten einzusetzen, diesen Kollegen und auch andere, die dann daran beteiligt sind, auch in diesem unternehmerischen Denken, in diesem eigenständigen, ich baue jetzt ein Produkt, vielleicht wird es irgendwann noch eine eigene Firma, wissen wir noch nicht, darin zu unterstützen. Und haben dann gesagt, das ist so eine konkrete und schöne Idee, da investieren wir jetzt einfach mal einen gewissen Betrag, um die Evaluierung zu machen, lohnt sich denn dieses Tool oder nicht? Also ist das hinterher wirklich wirtschaftlich oder ist das nur eine fixe Idee, die aber hinterher keiner kaufen würde? So, und das machen wir im Moment und man merkt halt wirklich, wie dieses, wir machen einfach mal, mir wird die Chance gegeben, die Verantwortung für ein neues Produkt, Projekt hier einzunehmen, wird sehr, sehr gut wahrgenommen und die Erfahrung, die ja jetzt da auch dann, erarbeitet werden oder die bekommen werden, die werden dann natürlich auch in der EG geteilt.
Eine letzte Frage noch. Sophia, wie macht ihr das so ganz praktisch, diese Abstimmung zu organisieren? Also ist das dann eine Versammlung und jeder hebt einfach die Hand oder wird das zettelmäßig gemacht oder habt ihr da eine App für? Wie genau macht ihr das eigentlich?
Ja, das waren natürlich die Fragen, die bei der Genossenschaft ganz am Anfang standen. Welche Tools brauchen wir? Klar, wir als Software-Dienstleister wollen ja auch immer die besten Tools haben. Genau. Also haben wir überlegt, wir machen ja schon mal gar nichts handschriftlich oder zettelmäßig. Wir wollen natürlich direkt was Cooles machen. Und dann hat, wir machen die Versammlung. Ich glaube, ganz am Anfang waren die mal in Präsenz. Wir sind aber über 7 Standorte verteilt. Das ist ganz schön viel Aufwand, ne, um da sich 2 Stunden zusammenzusetzen. Also machen wir die schon virtuell und digital. Und tatsächlich gab es damals nicht wirklich gute, sichere Abstimmungstools, weil du musst ja auch sicherstellen, dass das ja auch geschützt ist, sicher ist und nicht einfach manipuliert werden kann. Und dann hatten wir ein Team oder mehrere Mitglieder, die gesagt haben, boah, wir würden gerne ein Tool bauen, am besten auf Blockchain-Basis. Das könnten wir vielleicht hinterher sogar auch an andere Genossenschaften oder Vereine oder wer auch immer Abstimmung braucht, verkaufen. Können wir das bauen? Und dann hat die Firma gesagt, okay, dann 3, 4, 5 Leute, ich weiß nicht wie viel, haben uns dann ein ganz tolles Tool gebaut, Decentralvote heißt das, was wir jetzt bis heute nutzen. Genau, aber wir haben dieses Tool leider nie so vertrieben bekommen, dass sich jetzt die Weiterentwicklung lohnt, weil wir müssen halt natürlich immer noch Leute dran setzen, dann wollen wir nochmal dies, dann wollen wir hier nochmal eine Funktion, dann wollen wir da nochmal, also wie das bei Tools immer so ist, die sind ja auch nie fertig. Genau, und jetzt sind wir gerade dabei, ein Nachfolger-Tool zu suchen, weil wir es einfach nicht mehr weiterentwickeln wollen. Und jetzt gibt es auch noch andere Tools, die wahrscheinlich ausreichend werden. Aber vor 5 Jahren gab es die halt noch nicht.
Ja, sehr cool. Einfach selber machen. Do it yourself, ja.
Ja, das ist sowieso immer das Motto. Alle wollen immer mitmachen.
Ja, sehr schön. Also wirklich spannend. So spannend. Herzlichen Dank, Sophia, dass du da auch mal so ein bisschen aus der Perspektive eben von der Genossenschaft als Vorstände da erzählt hast. Ich finde das ganz beeindruckend, was ihr macht. Also ich war auch schon beim Gespräch mit dem Klaus echt begeistert, ja, und habe gesagt, wow, die haben sich echt einen strategischen Plan für die Zukunft zusammengelegt. Und natürlich, es bedarf auch sehr viel Eigeninitiative und Lust, etwas mitzugestalten, eben vom ganzen Team. Ja, und das hab ich jetzt in dem Gespräch mit dir auch ganz klar mitbekommen, dass da total die Faszination und das Herzblut mit drin steckt. Ja, also herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch von mir für den Eindruck nochmal von der anderen Seite. Ich glaube, gerade bei so einem ganz neuen Thema ist es so spannend, mal diese beiden Seiten zu beleuchten. Danke für deine Offenheit, Sophia. Ganz, ganz viel Erfolg weiterhin auf eurem Weg. Dir natürlich auch ganz insbesondere in der Vorstandsarbeit. Und vielleicht noch zum Schluss, würdest du dich wieder aufstellen lassen? Willst du noch weiter Vorstand machen?
Ja, ich finde so jetzt, die erste Zeit war eine Lernphase und jetzt will ich wirklich viel bewegen und das ist in anderthalb Jahren noch nicht fertig.
Ja, sehr gut. Let's go.
Viel Drive.
Ja, dann gibt's ganz viel Erfolg. Mögen die Mitglieder dich auf jeden Fall auch wieder wählen. Und genau, vielen lieben Dank.
Ja, danke euch.